Podcast für Schutz und Sicherheit, Sonderfolge zur Änderung des Paragraphen 34a. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Morgen, am 1. Dezember 2016, starten die Änderungen 34a Gewerbeordnung und in der Bewachungsverordnung. Grund genug, hier nochmal einen Sonderpodcast zum Thema zu machen. Und nachdem meine Meinung ja schon hinlänglich bekannt ist, ich habe ja schon einen Podcast zu dem Thema gemacht, haben wir heute wieder mal den Uli Pflanz eingeladen, der ja in unserer Jubiläumsfolge 10 im Podcast schon als Interviewpartner da war. Heute möchte ich mit ihm ein bisschen über die Änderungen diskutieren und was er so davon hält. Hallo Uli.
Na, hallo Jörg. Schönen guten Abend. Ich grüße dich.
Jo, es sind insgesamt 5 Aspekte, die ich mit dir heute gern diskutieren würde. Zunächst geht es mal darum, dass ja ab morgen diejenigen, die sich selbstständig machen möchten, eben nicht mehr in eine 80-stündige Unterrichtung gehen können, sondern die brauchen dann ab morgen die Sachkundeprüfung. Wie siehst denn du die Wertigkeit dieser Änderung?
Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass ich sage, je mehr Qualifikationen ein Vorgesetzter oder ein Unternehmer hat, desto besser ist es natürlich für die jeweilige Branche oder für den jeweiligen Bereich. Wie wir beide genau wissen, ist es eigentlich so, dass es eher oftmals nicht der Fall ist. Eine Sachkundeprüfung hat natürlich den Vorteil, dass sie wenigstens einer gewissen Überprüfung oder Prüfung unterliegt, die von theoretisch fachkundigem Personal durchgeführt wird und somit ein gewisser Nachweis erforderlich oder Nachweis dadurch entsteht, dass man sagt, er hat zumindest Kenntnisse in diesem Bereich. Das war ja vorher vielleicht nicht der Fall. Durch die normale Unterweisung hat man ja gesagt, okay, das 80 Stunden setzt man sich in den Unterricht rein und lernt ein bisschen was über Unternehmertum und ein bisschen was über Recht und wie auch immer. Das ist vielleicht damit ein bisschen ausgehebelt in dieser Situation.
Ja. Jetzt sagen aber Kritiker, das Problem ist, ich kann ja hier ein Buch nehmen, ich lerne das Buch auswendig, dann gehe ich dann in die Sachkundeprüfung, habe mir jetzt theoretisches Wissen angeeignet, bestehe die Prüfung und kann dann ein Bewachungsgewerbe öffnen und kann theoretisch hier Hunderttausende von Euro bewachen, Personen bewachen, was auch immer, ohne jetzt hier eine Minute den Unterricht genossen zu haben. Ja, wäre es dann jetzt sinnvoller gewesen, dass man gesagt hätte, das braucht eine bestimmte Berufserfahrung, also von der Zeit her, oder eine höhere Qualifikation, wie jetzt GSS-Fachkraft oder im Extremfall Meister?
Also generell ist es ja so, da bin ich immer ein Verfechter von, auch in Gruppen sage ich das immer wieder, natürlich auch in gewissen Foren schreibe ich das auch immer, dass eigentlich genauso wie im Handwerk eine Meisteranforderung auf jeden Fall gegeben sein muss oder sollte. Ich gehe jetzt aber mal von der jeweiligen Situation, die jetzt gerade immer gegeben ist, aus. Und da sage ich natürlich, okay, eine Sachkunde ist besser als gar nichts. Also ich sage jetzt mal, natürlich ist es so, dass man diese Sachkundeprüfung mit einem Buch bestehen kann, wenn man ein gewisses Verständnis dafür hat, wenn man gewisse, wie sagt man denn, ja, wenn man schnelle Auffassungskraft hat und sich vieles merken kann, das ist keine Frage. Da wird sich der, was ich Gymnasiast, Abiturient oder dergleichen, wird sich da vielleicht einfacher tun wie andere Schulformen. Aber der Punkt ist einfach der, es gibt überhaupt wenigstens irgendwas. Also ja. Es ist ja schon traurig genug, dass es da keinen richtigen Paukenschlag gibt. Aber also wenn ich zwischen Taube und Spatz unterscheiden kann, dann nehme ich vielleicht die Taube, weil da ein bisschen mehr dran ist.
Okay, die Frage ist nur, ob es die Taube nicht bisher auch schon gab. Also ich weiß es zum Beispiel von den IHKs in Frankfurt am Main oder auch in Nürnberg, wo es seit also mindestens 10 Jahren, eher seit 15 Jahren gar keine 80-Stunden-Richtung mehr gab, weil eben von vornherein alle, die sich selbstständig machen wollten, gesagt haben, ich mache lieber gleich die Sachkundeprüfung, kostet mich nur 150 Euro, anstatt jetzt hier 850 Euro für 80 Stunden hinzulegen. Also das heißt, in der Praxis wird sich gar nichts ändern, weil schon alle vorher, die sich selbstständig machen wollten, die Sachkundeprüfung gemacht haben. Und es wird uns jetzt hier von der Politik als der große Wurf verkauft.
Na gut, jeder, der sich mit der Sicherheit an sich generell auskennt oder der damit arbeitet oder der damit konfrontiert wird, sage ich jetzt mal, der wird natürlich sagen, ja gut, das war jetzt nicht der Knaller. Also das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, das ist jetzt wie ein Nobelpreis, den man verliehen hat oder so. Keine Frage. generell vertrete ich, wie gesagt, wie ich es vorhin gemeint habe, natürlich die Situation, dass ich sage, warum hat man keinen Meisterzwang, wie das bei allen anderen Unternehmen im Handwerk auch ist. Was die Regierung sich davon verspricht, ich kann es gar nicht richtig nachvollziehen, weil eigentlich sich, wie du schon selber gesagt hast, nicht viel verändert hat. Aber wenn ich jetzt dieses, wie gesagt, diesen Vergleich setze zwischen einer Unterrichtung und einer Sachkunde, dann habe ich natürlich mit einer Sachkundeprüfung zumindest, wie will ich jetzt sagen, einen gewissen Faktor aussieben.
Ja.
Mit einer Unterweisung habe ich das nicht. Also eine Unterweisung kann ich ja praktizieren. Ich bin da. Ich unterschreibe einen Zettel, sage ich jetzt einfach in Anführungszeichen, dass ich da war. Und damit ist aber nichts garantiert. Wenn ein Sachkundeprüfungsausschuss diese Sachkundeprüfung ernst nimmt, aus meiner Sicht, dann wird die demjenigen natürlich schon auf den Zahn fühlen und fragen und hinterfragen hinterlegen und sagen, kann der das überhaupt? Wie ist denn das mit demjenigen?
Gut, also da.
Aber es ist keine Garantie.
Können wir jetzt auch wieder noch eine Stunde drüber diskutieren. Ich hatte mich neulich mit einem Unternehmer unterhalten, der mir erzählt, es bewerben sich permanent Leute bei ihm, die kein Wort Deutsch können, aber eine Sachkundeprüfung haben mit einem Prüfungszeugnis aus bestimmten Teilen Deutschlands, können einfache Sätze auf Deutsch nicht beantworten, aber die Sachkundeprüfung bestanden. Und spätestens da muss ich dann sagen, ob das wirklich ausreicht, dann Gewerbe zu öffnen. Aber gut, lassen wir es mal so stehen. Ist einfach so, wir müssen damit arbeiten und auch das regelt im Zweifel der Markt, weil der ein oder andere dann eben vielleicht am Markt nicht bestehen kann, auch wenn er hier diese Eingangshürden überwindet. Gut, jetzt gibt es ja noch so ein paar weitere Skills, die jetzt hier kommen werden. Sag doch da nochmal ein bisschen was dazu für den Unternehmer.
Skills in Bezug auf...
Also was er erfüllen muss.
Er muss ja, hier gibt es ja die gewisse Zuverlässigkeit, die ist ja schon immer gegeben gewesen, das ist keine Frage. Es gibt ja noch die, ich weiß nicht, wenn du darauf hinaus möchtest, die sprachliche Eignung, also die B1-Eignung.
Das ist für die Arbeitnehmer, das ist nicht für den Chef.
Ah, okay.
Das ist für die Unterrichtung,
da kommen wir gleich dazu. Kein Problem. ich sage jetzt mal, weitere sind ja zum Beispiel das Bewachungsregister, was der Unternehmer erfüllen muss oder wo der Unternehmer sich melden muss, beziehungsweise sich eintragen lassen muss. Ja, die Frage stellt sich mir, ich kenne ja die sogenannte Wächtermeldung, also wo man Mitarbeiter anmelden muss, wenn sie im Sicherheitsgewerbe arbeiten möchten. Und ich glaube, die Behörde wird sich da auch da nicht mit Lorbeeren schmücken können, was diese Thematik angeht. Sicherlich gibt es viele Unternehmer, die sich daran halten oder ein Großteil der Unternehmer, aber es gibt halt auch viele eben, die das nicht tun und Überprüfbarkeiten in diesem Bereich ist natürlich relativ schwierig, was diese Geschichte angeht. Wenn ich ein Bewacherregister habe und die Anforderung daran besteht, zu sagen, je nachdem, was sich verändert hat in meinem Unternehmen, möchte dann das Unternehmen oder der Staat eine Meldung haben, dann wird sich das in der Praxis wahrscheinlich relativ schwierig darstellen.
Ja, gut, ein zentrales Register nützt vor allem dann nichts, wenn keine Überprüfung stattfindet. Ja, es ist ja auch, wenn es bisher nicht zentral ist, trotzdem so, dass die Gewerbeämter ja die Möglichkeit hätten zu überprüfen, was viel zu selten passiert. Auch da können wir jetzt über die Gründe stundenlang diskutieren, warum das so ist, aber dadurch wird auch das Zentralregister, Bewachungsregister dann definitiv nichts ändern. Ja, und wenn halt der X dann verurteilt wird und nicht mehr zuverlässig ist, dann macht es halt die Frau. Und wenn die Frau auch nicht mehr darf, dann macht es halt der Dackel, das Gewerbe. Ja, also von daher wird man über die Schiene schwarze Schafe nicht aussieben können, aus meiner Sicht.
Ja, ich glaube, es ist auch so, jetzt gerade was das Bewacherregister angeht oder was generell diese schwarzen Schafe angeht, ich glaube, dieses Restriktive oder diese wirklich tatsächlich die Situation, wo man sagt, ich gehe raus als Staat und kontrolliere durch Schwarzarbeitskontrollen und dergleichen, wenn das nicht passiert, dann habe ich massive Probleme in Bezug auf meine Glaubwürdigkeit und jeder Unternehmer, der das weiß, wo es staatliche Einrichtungen gibt oder Ordnungsämter gibt, die das kontrollieren sollen, die total überfordert sind, wird sich da entspannt zurücklehnen und sagen, ja gut, bis die bei mir sind, habe ich mein Unternehmen wahrscheinlich schon wieder geschlossen oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Also das wird sicherlich nur dann funktionieren, wenn man es kontrolliert und wenn es nicht passiert, dass man das hart sanktioniert. Also,
ja.
Sehr hart, dass es richtig wehtut.
Ja.
Das ist halt eben die Frage.
Gut, soweit zu den Unternehmern. Jetzt kommen wir mal zu den Arbeitnehmern. Es gibt jetzt ja zwei neue Bereiche für die Sachkundeprüfung, Bisher mussten die Sachkundeprüfung ja haben Mitarbeiter, die Kontrollgänge im öffentlichen Bereich führen oder den Haushaltsbereich mit Fahrzeug öffentlichen Verkehr, Citystreife, Kaufhausdetektive und dann Einlassbereich von Gastgewerblichen Diskotheken, Türsteher. Das waren also die drei, die es schon bisher waren. Und jetzt kommt ja neu dazu, Bewachung in leitender Funktion von Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende oder Flüchtlinge, Flüchtlingsunterkünfte und fünftens Bewachung in leitender Funktion von zugangsgeschützten Großveranstaltungen. Das steht genau so jetzt drin. Und da gibt es natürlich auch hier wieder sehr viel Raum zu Spekulationen. Erstens, was ist eine leitende Funktion? Ist das ein Schichtleiter? Ist das ein Objektleiter? Dann, was ist eine Großveranstaltung? 1.000 Leute, 10.000, 50.000? Ja, also das sind jetzt alles wieder so vage Begriffe, wo keiner was groß damit anfangen kann.
Wenn wir jetzt Wikipedia aufmachen würden, würden nachschauen, was ist leitend und was ist eine Großveranstaltung, da wird man bestimmt irgendwas finden dazu. Mhm. Allerdings werden die Meinungen sicherlich sehr stark auseinandergehen, was das Thema angeht. Sehr viele Ansichts- oder sehr viele Sichtweisen, die daraus entstehen. Ich glaube, dass, wenn ich das nicht richtig definiere, also Leitung bedeutet ja im Grundsatz, ich leite entweder eine Person, ein Team oder eine Gruppe oder eine ganze Mannschaft oder ein Bataillon, oder ich habe keine Ahnung. Das sind ja, Größe, wenn keine Größendefinition dahinter steht, dann kann ich ja da alles reinschmeißen. Ich kann interpretieren, ich kann alles machen, was ich will, solange der Mitarbeiter da vorne die Sachkunde nachgewiesen hat, ist er in der Lage, leitende Funktionen zu übernehmen. Mhm. Und dann fängt es damit an, wie man es vorhin erwähnt hast, mit dem Unternehmer und was für Voraussetzungen gegeben sind, um ein Unternehmer zu sein oder ein Unternehmen zu eröffnen, ist hier natürlich Tür und Tor geöffnet bezüglich Leitungsfunktion in solchen Unterkünften oder bei Großveranstaltungen. Wenn dann etwas passiert, das ist wahrscheinlich noch nicht der Fall gewesen, aber wenn dann was passiert bei einer Großveranstaltung mit 30.000 Menschen und jemand hat zum Beispiel dann eine Sachkundeprüfung gemacht und hat noch keine großartige Erfahrung, aber wird aufgrund seines, sagen wir mal, seines Backgrounds, ohne das jetzt zu verunglimpfen, aber vielleicht von der Polizei oder vom Militär, wo ja alles etwas anders strukturiert ist, dann da auf einmal hingehen und es passiert etwas, dann wird man seines Lebens nicht mehr froh. Die Frage ist dann, ob das eine GSSK auch kann, Fachkraft, aber die Wertigkeit der Ausbildung ist natürlich eine viel höhere. Ja. Mit ganz anderem Hintergrund natürlich. Ne?
Oder es läuft halt wie in Duisburg bei der Love Parade, dass der Veranstalter sagt, die Polizei ist schuld, die Polizei sagt, die Stadt ist schuld und die Stadt sagt, der Veranstalter ist schuld. Und zum Schluss war es dann gar keiner. Ja, gibt zwar 20 Tote, aber schuld ist keiner. Ja.
Ja, es ist natürlich. Genau, es ist natürlich so, wenn ich natürlich irgendwo hingehe und habe ein Unternehmen und habe eine leitende Funktion, dann ist es im Normalfall ja, sagen wir mal, wie bei einer, Prokura-Situation zum Beispiel, der natürlich bestimmte Rechte hat, aber auch bestimmte Pflichten hat. Und wenn er dem nicht nachkommt, dann bekommt er natürlich größere Probleme. Und so muss es eigentlich auch in der leitenden Funktion sein. Ja, vielleicht verdient er ein bisschen mehr Geld oder kriegt ein höheres Gehalt oder wie auch immer das aussehen mag. Aber hat natürlich auch durch seine Funktion gewisse Verpflichtungen, die er einhalten muss. Ob das jetzt seine eigene Schulung ist oder ob das die Schulung der Mitarbeiter ist, ob es eine Gefährdungsbeurteilung ist, die er erstellen muss. Oder das sind ja tausende Sachen, da können wir jetzt auch wieder stundenlang diskutieren darüber. Aber der Punkt ist, glaube ich, dass genau definiert sein muss, was eine leitende Funktion ist. Und dass, wenn das nicht gegeben ist in diesen Paragraphen, dann haben wir natürlich, ist der schwammige Geschichte und dann kannst du es eigentlich nehmen und in die Tonne klopfen.
Wird also wieder jedes Ordnungs- und Landratsamt für sich selber entscheiden, was das bedeutet und gibt wieder keine entsprechenden Handhaben. Ein weiterer Punkt ist, die Zuverlässigkeitsprüfung des Personals soll jetzt erweitert werden. Und zwar wird das jetzt durch eine unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister soll es gewährleistet werden. Und interessanterweise darf da kein Eintrag hinsichtlich Eigentumsdelikten und Straftat mit Körperverletzung sein. Also Eigentumsdelikte, Diebstahl, Unterschlagung, solche Geschichten. Und Straftat mit Körperverletzung ist auch klar. Was mir jetzt zum Beispiel hier fehlt, ist Nötigung, Beleidigung, Freiheitsberaubung, Bedrohung, das würde ja alles in diese Punkte gar nicht reinfallen.
Ja, man sagt ja immer, diese Zuverlässigkeit zum Beispiel, ist der geeignet dazu, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, eine kantinische Anlage, macht er eine Sicherheitsüberprüfung und wird herausgefunden, ist der überhaupt tragbar für dieses Objekt. Hier sehe ich das genauso, die Zuverlässigkeit muss ja geprüft werden, oder das, was du gerade erwähnt hast, muss überprüft werden. Nur die Frage ist da, wo fängt es an und wo hört es auf? Ja. Wenn jemand eine Beleidigung ausgesprochen hat, sage ich jetzt mal, als Mitarbeiter, und da ist auch immer wieder subjektiv, was ist eine Beleidigung? Wo fängt die an, wo die auf?
Wenn ich verurteilt worden bin deswegen, wenn ein Richter sagt, ich bin deswegen verurteilt. Okay.
Wenn es eine Verurteilung gibt, dann ist halt die Frage zu stellen, gibt es einen Tagessatz oder gibt es eine strafbare Handlung, die dem folgt oder nicht? Und du sagst jetzt subjektiv, okay, der ist verurteilt worden wegen einer Beleidigung. Dann habe ich natürlich wieder die Frage zu stellen, wie wird es im Register gewertet oder was für Tagessätze hat er bekommen oder was für eine Gefängnisstrafe eventuell. Ja. Und danach könnte man sich das auslegen. Nur die Frage stellt sich halt einfach, wenn ich doch eine Vorgabe mache, dass ein Unternehmer keine Straftaten begangen haben darf, dann schließt das alles ein. Wenn ein Richter sagt, das war eine Straftat, Hammer drauf, fertig, dann verfällt eigentlich die Zuverlässigkeit in Gänze.
Gut, auch da gibt es ja jedenfalls bisher sehr viele, also ich kenne sehr viele Beispiele, wo auch Leute sogar mit Haftstrafen danach eine Zuverlässigkeitsbescheinigung in Anführungszeichen bekommen haben, wo ich dann auch sage, also irgendwas läuft hier ein bisschen schief aus meiner Sicht, aber wie gesagt, muss selber die entsprechenden Connections zum entsprechenden Behörde haben und anscheinend funktioniert es dann so. Ne?
Ja, das ist halt die Frage der Auslegung der einzelnen Behörde. Ne? Die eine Behörde sagt, ich mache das so und so, die andere Behörde sagt, ich mache das
genau
so und so. Jeder kocht zu seiner eigenen Suppe.
Ja.
Das ist ja auf Länderebene genauso wie auf Bundesebene oder auf Länderebene genauso wie auf Gemeindeebene.
Ja.
Jede Gemeinde, die eine Gemeinde sagt zum Beispiel, wir haben eine Großveranstaltung ab 500 Leute, die anderen sagen, ja, wir sprechen bei 30.000 Leuten von einer Großveranstaltung oder bei 15.000. Solange es da keine Einheitlichkeit gibt, ist es natürlich relativ schwer. Da gebe ich dir vollkommen recht. Dann ist die Frage, wie einheitlich arbeiten Kommunen und Gemeinden eigentlich generell mit diesen ganzen Vorgaben, die es da gibt. Mhm. Wertet der eine das subjektiv so ein und der andere das so ein?
Ja.
Und dadurch wirst du nie eine Einheitlichkeit bekommen, wenn es nicht genau definiert ist. Also Leitungsfunktion, Asylbewachung muss eigentlich heißen, derjenige muss eine bestimmte Qualifikation haben. Wenn die Sachkundeprüfung nicht, sage ich jetzt mal, die Sachkundeprüfung ausreichend ist für denjenigen oder für den Bund, dann ist das nun mal so. Aber dann muss es natürlich auch kontrolliert werden, ob es tatsächlich auch so ist.
Ja. Gut. Ein weiterer Punkt, der hier als ganz große, tolle Neuerung verkauft wird, Tragen eines Namensschildes. Ja. Bei Tätigkeiten, für die eine Sachkunde notwendig ist, ist ein Namensschild zu tragen. Ist aus meiner Sicht überhaupt keine Neuerung, weil es bisher auch schon so war. Also Citystreif und die Türsteher mussten auch bisher ein Schild tragen. Also entweder mit einer Firmenbezeichnung des Gewerbetreibenden, Namen des Mitarbeiters oder eine Personalkennnummer. Hat bisher keiner gemacht, hat bisher keiner kontrolliert. Und jetzt plötzlich wird es als große Neuerung verkauft. Ja, auch außer Ausnahme ist natürlich der Ladendetektiv, Kaufhausdetektiv, der bisher das logischerweise auch nicht tragen musste und auch jetzt dann nicht tragen muss. Weil wenn ich als Detektiv hier mit dem Schild rumlaufe, ich bin der Detektiv, dann werde ich vermutlich wenige Täter erwischen. Ja, das wäre dann wahrscheinlich eher kontraproduktiv.
Ja, das ist halt eben wie mit allen anderen Sachen auch. Wenn keiner kontrolliert, wird auch keiner danach krähen oder wird auch keiner sagen, hier, pass auf, wir müssen das alles tragen. Es sieht auch uncool aus, wenn ich eine schwere Jacke anhabe oder einen schönen Ledermantel und habe dann ein weißes Schild von der Firma dranhängen.
Ja.
Sieht das jetzt nicht unbedingt toll aus. Ich gebe da vollkommen recht, das ist noch nie richtig kontrolliert worden und ist auch noch nie richtig irgendwie in Frage gestellt worden. Und auch die Behörden machen hier sicherlich nicht den besten Job, was das angeht. Ich glaube auch nicht, dass die Neuerung jetzt absolut massiv was ändern würde in der Branche. Der Punkt ist einfach der, es soll vielleicht eine gewisse Transparenz geschaffen werden, auch in Bezug auf Türsteher und die Vorfälle und auch in Bezug auf Sicherheitspersonal in den letzten Monaten oder letzten Jahren, wo es ja immer vermehrt zu strafbaren Handlungen kam und keiner so richtig nachvollziehen konnte, wer das eigentlich tatsächlich war. Das mag wohl daher herrühren, aber eine Neuerung ist es tatsächlich nicht.
Gut, auch da hat man ja eine sehr große Gesetzeslücke gehabt, die man jetzt auch hier nicht geschlossen hat, weil alles das gilt ja nur für Mitarbeiter von Bewachungsunternehmen. Sprich, wenn die Diskothek selbst die Mitarbeiter einstellt, dann brauchen die ja gar nichts. Die brauchen weder zuverlässig sein, noch Unterrichtung, noch Sachkunde, noch sonst irgendwas. Da hätte man mal ansetzen müssen, dass man sagt, egal was das für ein Türsteher ist, wer an der Tür arbeitet, der braucht einfach Sachkunde und Punkt, Punkt, Punkt. Aber auch dazu konnte man sicher nicht durchringen. Das wäre auch mal eine Möglichkeit gewesen.
Ja, ich glaube nicht nur in der Diskothek, sondern auch in anderen Bereichen von der Sicherheit, Werkschutz, Objektschutz, bewaffnet und nicht bewaffnet, wie auch immer das aussehen mag, ist es sicherlich so, dass man sagen müsste, ja klar, Menschen, die Verantwortung haben für andere Menschen, also das Menschenleben oder die Gesundheit der Menschen, sind verpflichtet, einer gewissen Qualifikation zu unterstellt zu werden. Also sage ich jetzt mal, wenn jemand im Werkschutz arbeitet, soll der mindestens die Sachkundeprüfung haben, wenn nicht sogar die GSSK, einfach um sich in dessen Bewusstsein zu rufen, dass man ein Objekt auch in gewissen Rahmen aufgrund seiner Garantenstellung auch zu schützen hat und die Menschen, die darin verweilen. Ja. Das ist beileibe noch immer nicht so. Die klassische Mitarbeiter, der dann eben vom Band kommt und dann ans Tor geht, weil er halt, sage ich jetzt mal, weil er halt nicht mehr arbeiten kann. Aber wie du schon richtig sagst, auch ein eigener Diskothekenmitarbeiter oder ein eigener Mitarbeiter, der in irgendeiner Form auf einer Großveranstaltung im Hintergrund arbeitet, hat keinerlei Vorlagen oder Vorgaben. Und das ist halt erschreckend, weil dann, wenn diejenigen, die das zu verantworten haben, oder die in verantwortlichen Funktionen arbeiten, zum Beispiel, diese Qualifikation nicht haben und dann etwas passiert, was sie nicht voraussehen konnten, weil sie die Qualifikation entsprechend nicht vorweisen können, in Anführungszeichen. Wissen wir beide ganz genau, dass da viel in die Hose gehen kann. Das ist aber, glaube ich, in der Gesellschaft oder in den Unternehmen überhaupt noch nicht angekommen. Das ist immer noch nicht angekommen. Wahrscheinlich auch, weil zu wenig passiert ist bisher.
Ja. Letzten Punkt möchte ich noch mit dir besprechen. Und zwar brauchen in Zukunft Personen, die an der Unterrichtung teilnehmen dürfen. Da hieß es ja bisher ausreichende Sprachkenntnisse. Jetzt ist es konkretisiert worden, dass die ein Sprachniveau B1 haben müssen. Ja, auch hier ist wieder die Frage, wer soll das kontrollieren? Kontrolliert es die IHK? Soll es der Dozent kontrollieren? Gibt es dann erstmal einen Eingangsdeutschtest? Alles auch wieder völlig ohne Kontext, einfach Punkt was reingeschrieben und dann macht mal. Ja, also was die Politik da so treibt, ist aus meiner Sicht wirklich Hanebüchen, um es vorsichtig auszudrücken.
Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, okay, was macht die Politik jetzt generell? Auch da könnte man wieder einen stundenlangen Dialog führen. Ich glaube, da können wir noch ein paar andere Themen raussuchen und da noch viele, viele Gespräche zu führen. Ich kann mich erinnern, als ich habe mal mit der Unterweisung angefangen, ich habe das mal erzählt, ich kann mich erinnern, ich musste damals einen kleinen Test schreiben. Mhm. Und ich habe damals überlegt, oder ich habe den Dozenten damals gefragt, warum muss ich denn das machen? Er hat damals gesagt, ob sie verstanden haben, was ich davon erzählt habe. Mhm. Also jetzt stellt sich die Frage, ist der Mitarbeiter, der da vorne sitzt, überhaupt geeignet dazu, das einzuschätzen? Was ist denn B1?
Ja.
Also ich werfe die Frage jetzt einfach mal in den Raum, was ist denn B1? Jetzt müsste ich googeln.
Keine Ahnung.
Ich selber gar nicht weiß, du weißt es auch nicht.
Keine Ahnung.
Also ich google das und sage dann, okay, er muss die Möglichkeit haben oder er muss die Fähigkeit haben, einen Satz flüssig zu schreiben, grammatikalisch einigermaßen richtig, mit 3 Rechtschreibfehlern oder so, sage ich jetzt mal. Punkt. Mhm. Es gibt auch Deutschland, auch unter Deutschen, bestimmt auch Personen, die das nicht können.
Klar. Absolut.
Jetzt kann ich die ja theoretisch auch gar nicht einsetzen.
Genau, wo mache ich dann hier die Grenze?
Wo ist die Grenze?
Also genau. Ich hatte mal einen Fall, da hat mich ein Kollege aus dem Parallelkurs gebeten, einem seiner Teilnehmer mal 2, 3 Fragen zu stellen zum Thema Sprachverständnis, weil er eben das nicht alleine entscheiden wollte, ob der geeignet ist oder nicht. Und dann habe ich denjenigen gefragt, erklären Sie mir, was ein Sicherheitszaun ist. Und dann hat er mich zurückgefragt, was ist ein Zaun? Ja, und spätestens da, denke ich, brauchen wir dann nicht weiter diskutieren, dass derjenige nicht geeignet ist, aber es kann ja dann auch in Anführungszeichen Grenzfälle geben und dann muss irgendjemand, die IHK, der Dozent oder ein Würfel dann, ich weiß auch nicht, entscheiden, darf der teilnehmen oder nicht. Und das sind also alles so Kriterien, wo ich sage, irgendwas läuft da schief.
Also es ist natürlich so, dass man jetzt natürlich sagt, okay, Google ist mein Freund und da kann man natürlich auch alles nachlesen. Und wenn man dann sagt, okay, was ist denn bezüglich der Sprachkenntnisse tatsächlich zu beachten? Wenn man das die Anforderungen dann liest, sagt man, okay, wahrscheinlich wird derjenige fließend Deutsch sprechen müssen können oder können müssen. Fällt schon mir schwer, das Deutsch. Und Er muss natürlich nachweisen, dass er so einen Satz lesen kann, versteht und ihn vielleicht auch beantwortet, indem man das, was er gelesen hat oder die Frage, die er gelesen hat, dann auch entsprechend, wie sagt man denn, schreiben muss, die Antwort schreiben muss, also nicht ankreuzt, wie bei Multiple Choice, Sachkunde, da könnte ich vielleicht noch raten oder so, sage ich jetzt mal, ja, okay, das sind ähnliche Worte, dann nehme ich die mal, sondern muss sie tatsächlich ausführen, also schreiben. Aber wie du schon richtig sagst, wer soll das kontrollieren? Es ist nichts, ich sage mal, ich will jetzt den Dozenten der IHK oder der Schulungseinrichtung oder des Bildungshauses nicht die Fähigkeit absprechen, aber wir sprechen ja von elementaren Dingen, die eingestuft werden, wie jetzt zum Beispiel Englisch, G1, C1 Level. Ja. Da kommt ja jemand, der das richtig einschätzt, der sagt, okay, alles klar, zwischen B1er, B2er oder schon C1.
Das kann nicht Aufgabe des Dozenten sein, absolut.
Absolut, genau. Und da muss man sich halt einfach irgendwo mal die Frage stellen, da hast du schon richtig ausgeführt, was denken sich der Politiker dabei, wenn er so eine,
gar nichts,
so eine, genau, so eine Anforderung stellt. Was immer wieder auch vom Gefühl her immer wieder passiert ist tatsächlich, und das ist ja in Berlin ein größeres Problem, ist einfach, oder generell in der politischen Landschaft, man holt sich irgendwo eine Information, man nennt es ja auch Lobbyarbeit, also Lobbyismus ist ein großes Thema, also man holt sich irgendwo eine Information, vielleicht von einem, ich sage jetzt Verband, mal nicht, dass es ketzerisch klingt, aber von einem großen, von einem Sicherheitsunternehmer oder von einem Fachmann, in Anführungszeichen, und geht hin und sagt, sagen wir mal, was müssen wir denn ändern? Und der sagt ja gut, drei Sachen, bla bla, fertig, Thema durch. Mhm. Und das ist so etwas, was hier irgendwo auch auftaucht. Wenn man das jetzt mal zusammenfassend sich betrachtet oder anschaut, wie wir jetzt hier ein bisschen uns drüber unterhalten haben, hat derjenige Politiker, der oder die Politiker, die das festgelegt haben, dieser Fachausschuss zum Beispiel, hat er sich tatsächlich mit dieser Thematik auseinandergesetzt? Und ich glaube, das ist einfach ein Problem, was die Politiker heute haben, dass sie zu weit weg sind von der tatsächlichen Situation, dass sie sagen, ich kann nur ungefähr einschätzen, wie das ist, ohne mir jetzt wirklich jemanden, mich selbst davon überzeugen, was bedeutet denn das eigentlich im Umkehrschluss für die Unternehmen. Gut,
jetzt muss ich mal die Politiker ein kleines bisschen in Schutz nehmen, was es hier alles an rechtlichen Sachen zu regeln gibt, dass ich als Politiker da nicht in jedem Detail Ahnung haben kann. Ich denke, das sollte ganz klar sein. Aber ich denke, der Aspekt, den du vorher genannt hast, das ist der entscheidende Stichwort Lobby, dass es eben hier sehr viele Leute oder Interessenverbände gibt, die gar nicht interessiert sind an irgendwelchen Änderungen, die sagen, das funktioniert seit 20 Jahren, so, soll ich jetzt hier was ändern, wenn ich mir jetzt hier eine Laus in den Pelz setze, indem ich sage, die Leute müssen besser qualifiziert sein oder sonst Änderungen, dann weiß keiner, wie das funktioniert. So hat es funktioniert, also bitte nichts ändern. Und so den Einschauen macht mir jetzt diese Gesetzesneuerung.
Das kann gut sein, ja klar. Also schön, dass du die Politik auch in Schutz nimmst, das machen nicht viele Leute. Aber der Punkt ist ja der, dass man dann sagt, okay, klar, warum soll ich mir den Ast absägen, auf den ich sitze? Ja. Also wenn ich ein Unternehmer bin oder ein großes Unternehmen bin, was sehr viel damit zu tun hat, Personen einzustellen, die jetzt, sagen wir mal, das Sachkundenniveau erreichen oder den Level B1 erreichen. Mhm. Ich habe da sehr viele Personen dabei und jetzt lege ich mein Level nach oben und kann eigentlich theoretisch gar keinen mehr einstellen, weil ich keine Kräfte mehr habe, die dieses Kriterium tatsächlich erfüllen. Ja. Dann ist es natürlich so, dass ich sage, okay, mache ich das mal lieber nicht. Ich arbeite so stringent daran, dass die Regierung oder die Kommunen oder die jeweiligen Länder sagen, okay, ja gut, also die sagen, jetzt sagen mir 10 Unternehmer, dass das vollkommen ausreichend ist, dann muss ja da wohl was dran sein.
Ja, genau. Ja,
natürlich machen die das, weil die das nicht wollen. Ne? Aber derjenige, der jetzt in der Qualifikation selber ist, derjenige, der damit jeden Tag zu tun hat, oder der sich damit auseinandersetzen muss, sage ich jetzt mal, der sagt natürlich, ja, nee, so geht es ja eigentlich nicht. Also das ist ja nicht in Ordnung so. Ja. So wie wir jetzt uns darüber unterhalten. Ja.
Genau. Gut, Uli, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich denke, wir können hier noch eine Stunde drüber diskutieren. Bestimmt. Fazit unserer Diskussion, denke ich, ist einfach, dass sich ab morgen nichts groß ändern wird. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Ja, so und ist die Politik wird auch meines Meinens nach nicht in den nächsten Jahren jetzt da groß an der Schraube drehen, einfach weil die Lobby zu groß ist und einfach auch der Bedarf an Leuten zu groß ist und eben gar nicht so schnell jetzt hier qualifizierte Leute herangekarrt werden könnten, ja, wie die Unterrichtung eingeführt wird, wie die Sachkundeprüfung eingeführt wurde, hat man ja mit Bestandsschutz gearbeitet, sprich also alle, die vor dem 1.4.96 dabei waren, brauchen gar nichts und brauchen bis heute nichts, wenn sie seitdem dabei sind. Aber nicht einmal dazu konnte man sich hier durchringen, sondern gesagt hätte, okay, alle Neuen brauchen es, also bleibt alles mehr oder minder so, wie es ist.
Das ist ein gutes Fazit. Ich glaube, da gibt es eigentlich auch fast nichts hinzuzufügen. Schlussendlich ist es so, dass es sich auf Grundlage dieser Änderungen, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, eigentlich nichts ändern wird, also solange nicht massiv in diese Thematik eingegriffen wird. Ja. Und das ist hier natürlich noch nicht passiert. Mal schauen. Ja. Wir haben noch eine Weile zu arbeiten in dem Bereich. Also ist auch nicht so alt. Ja. Ich habe noch so 30, 40 Jahre vor mir. mal gucken, was passiert. Oder vielleicht irgendwann jemand auf die Idee kommt, oh, das ist doch nicht ausreichend.
Genau. Und vielleicht gibt es ja doch irgendwann mal den berühmten Selbstheilungsprozess, dass die Branche selber mal auf die Idee kommt, man könnte hier mit höheren Standards arbeiten, mit höheren Standards könnte man qualifizierte Mitarbeiter einsetzen, dann können wir beim Kunden mehr verlangen, können wir mehr Gewinn machen. Aber soweit ist es leider erst bei ganz wenigen Firmen. Vielleicht kommen wir da noch mehr drauf. Ja, wie gesagt, Uli, herzlichen Dank für das Interview und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal wieder zu einem anderen Thema hören.
Ja, klar.
Alles klar. Bis dann. Tschüss. Das war die Diskussion mit Uli Pflanz zum Thema Änderungen des Paragraph 34a der Gewerbeordnung und der Bewachungsverordnung. Mich würde aber interessieren, was denkst du über diese Änderungen? Schreib mir doch einfach auf www.podcastfuerschutzundsicherheit.de, immer mit Bindestrich, das für mit OE, oder gerne auch auf Facebook, damit ich weiß, was du von dem Ganzen hältst. Herzlichen Dank im Voraus. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.